je mehr ich mich persönlich von der DDR entferne, umso unglaublicher, makaber und lächerlicher erscheinen mir diese Verhältnisse.
Mit dem Bau des antifaschistischen Schutzwalls im Jahre 1961 wurde die Lage in Europa stabilisiert, wurde der Frieden gerettet.
Ohne Johannes Paul II. Hätte es diese Entwicklung nicht gegeben.
Kirchenvertreter sprechen auch 20 Jahre nach dem Mauerfall noch von einem Wunder Gottes, ohne die Ereignisse zu verklären. Wie die Bischöfe der damaligen DDR die Zeit vom Herbst 1989 bis zur Wiedervereinigung erlebt haben, hören Sie in dieser Sondersendung. Birgit Pottler begrüßt Sie ganz herzlich am Mikrofon.
Diese sogenannte friedliche Revolution war am Anfang alles andere als friedlich.
Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben.
Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
Wie die Presseabteilung. Es war eine bewegende Stunde und ich schäme mich nicht und getraue mich auch heute noch von einem Wunder Gottes zu sprechen.
Was viele immer falsch verstehen, wir wussten damals noch nicht, dass es zur Wiedervereinigung kommt. Und haben immer wieder auch gefragt, wie werden sich in etwas ruhigeren Zeiten die Kommunisten vielleicht doch wieder rächen.
Es ist ein schwieriger Weg, aber es ist ein guter Weg. Es geht um unsere gemeinsame Zukunft.
Es ist 2 Uhr. Sie hören Nachrichten. Die deutsche Zweistaatlichkeit ist beendet. Um Mitternacht wurde der Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland wirksam.
Aus ganzem Herzen empfinden wir Dankbarkeit und Freude. Zu danken haben wir heute aber vor allem jenen Deutschen, die in der DDR den Mut aufbrachten, sich gegen Unterdrückung und Willkür zu erheben.
Wir haben vielen zu danken. Gott hat das Wunder gewirkt mit uns Menschen.
Aber nun haben wir auch eine Verantwortung, hier das Ganze Große zu gestalten. Und es gibt für mich dazu keine Alternative.
Das geschlossene Brandenburger Tor stand da wie ein Symbol der Trennung. Als es endlich geöffnet wurde, wurde es zum Symbol der Einheit?
Johannes Paul II. Ließ daran keinen Zweifel, als er im Juni 1996 zum letzten Mal Deutschland besuchte. Demonstrativ stellte der Papst aus Polen, der schon mit seinem Besuch dort 1979 den Anstoß zum oppositionellen Aufbruch gab, sich vor das Brandenburger Tor.
Den Berlinern und allen Deutschen, denen ich dankbar bleibe für die friedliche Revolution des Geistes, die zur Öffnung dieses Brandenburger Tores führte, rufe ich zu: Löscht den Geist nicht aus. Haltet dieses Tor geöffnet für euch und alle Menschen.
Zum Tag der Deutschen Einheit ist in Berlin wieder die 1,5 Kilometer lange Festmeile geöffnet. Dort, wo 1989 die ersten Menschen die Mauer stürmten und sich in den Armen lagen, lädt das vereinte Berlin zu einem Volksfest. Die zentralen politischen Feiern, dieses Jahr in Saarbrücken, beginnen mit einem ökumenischen Gottesdienst. Das Motto: Ohne Mauern eben, 20 Jahre später.
Ich habe den Eindruck, dass der Niedergang der DDR, wenn man mal nicht vom Wirtschaftlichen ausgeht, sondern damit begann, dass die Leute eine von außen gekommene Legitimation, juristische Grundlage hatten, sich ordnungsgemäß, das war ein beliebtes Wort in der DDR, hier um die Ausreise zu bemühen.
Konrad Zarzer ist heute Bischof von Görlitz. Vor 20 Jahren war er Pfarrer in der Stahlarbeiterstadt Freital bei Dresden.
Das ging ziemlich zeitig schon los, Jahre zuvor.
Als Pfarrer erlebte Zarzer das Problem der Ausreiser direkt. Wenn Menschen auf einmal weg waren, Freunde fehlten und Ehrenamtliche.
Da haben wir natürlich gesagt, gepredigt, gut gebrüllt, Löwe, wir müssen dort bleiben, wo uns Gott hingestellt hat. Aber insgeheim im Gespräch untereinander unter den Mitbrüdern haben wir uns natürlich auch gesagt, wir können die Leute sehr wohl verstehen. Und dieser Anspruch auf die Freiheit, der war eigentlich kompromisslos auch möglich zu machen.
Der heutige Erzbischof in der Hauptstadt, Kardinal Georg Staszinski, kam vor 20 Jahren nach Berlin. Das Bistum war schon damals nicht geteilt. Staszinski war Vorsitzender der Berliner Bischofskonferenz und Bischof für Ost- und West-Berlin. Zuvor hatte auch er in der Seelsorge und als Generalvikar im Bistum Erfurt politische Unruhe und Unsicherheit erlebt. 2 Monate vor dem Fall der Mauer, am 9. September 1989, wurde Staszinski in Berlin geweiht.
Vor der Kathedrale wurde eine Großkundgebung des Zentralkomitees der Partei vorbereitet, mit großem Aufwand. Wir wurden verhältnismäßig nicht nur korrekt, sondern freundlich behandelt. Auch die von West-Berlin kommenden wurden freundlich behandelt. Aber man merkte der Bevölkerung also, wie es knirschte und wie unruhig es war.
Noch in diesen Monaten sprach Staszinski von der Verantwortung, nicht einfach einem inneren Drängen nachzugeben und die DDR zu verlassen. Vielmehr müssten Kräfte dableiben, um die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern. Politische Veranstaltungen in Kirchen hatte Staszinski abgelehnt, die Gläubigen auf Nachfrage aber zu Fürbittgottesdiensten ermuntert.
Manche sind dann hinterher in die evangelischen Kirchen gegangen, die da sehr viel mutiger waren und haben dort teilgenommen an den Diskussionen, an den Veranstaltungen. Es war sehr unruhig. Ich wurde auch manchmal gefragt, ob ich nicht hingehen würde. Ich habe ernsthaft überlegt, ob ich da nicht mich einschalten wollte. Als ich es einmal versucht habe, wurde ich von der Polizei zurückgedrängt, weil ich erkannt war.
Weit ab von den Kontrollen Berlins lag Erfurt. Wo Staszinski herkam, waren Gebete in katholischen Kirchen schon einige Zeit im Gang. Als Bischof im Dienst war und ist dort seit 1980 Joachim Wanke. Die Öffnung der Grenze zwischen Österreich und Ungarn im August 1989 habe in ihm das Gefühl geweckt, hier neige sich eine Periode dem Ende zu. Wanke.
Da ist das entscheidende Loch im Luftballon. Und das wird so nicht weitergehen, wenn man Freizügigkeit zulässt. Da verändern sich auch gesellschaftlich-politische Verhältnisse.
Auch Wanke sieht die Probleme der Menschen 20 Jahre nach dem Fall der Mauer, die sozialen Herausforderungen. Doch er betont zu jedem Jahrestag, und seine Worte verlieren auch durch Wiederholung nichts von der Überzeugung, mit der er sie ausspricht.
Es war eine bewegende Stunde und ich schäme mich nicht und getraue mich auch heute noch von einem Wunder Gottes zu sprechen. Wir haben vielen zu danken, denen, die Polen, Ungarn vorangegangen sind, dem Papst in Rom, einsichtigen Politikern, die die Panzer in den Kasernen gelassen haben. Gott hat das Wunder gewirkt mit uns Menschen.
Gnadenhaft ist ein Wort, das der heutige Magdeburger Bischof Gerhard Feige in seinem Wendetagebuch verwendet. Doch für ihn persönlich war nicht der Mauerfall die Gnade, sondern das, was er zuvor erlebt hat. Wanke studierte und lehrte in Erfurt und durfte ab dem Sommer 1988 gnadenhaft für ein Jahr zum Weiterstudium nach Rom.
Und unsere Politprälaten, wie ich sie kurz benenne, haben verhandelt und verhandelt und 88, und wahrscheinlich ist das auch schon ein Zeichen der Lockerung und des Auseinandergehens der DDR, war es endlich soweit, dass die ersten 2 von uns für ein Jahr nach Rom konnten. Aber nur mal solche Albernheiten nebenbei, wir durften nicht über Süddeutschland fahren, sondern mussten über Prag, Wien nach Rom fahren, und ich durfte auch nicht im Camposanto Quartier beziehen, wo der Rektor ein Bundesrepublikaner war, sondern in der Anima, wo der Rektor ein Österreicher war, weil die DDR zu Österreich bessere Beziehungen hatte. Das Ganze ist also fast unglaublich und manches auch lächerlich. Ich bin am 1. August 1989 ganz bewusst in die DDR zurückgekehrt, ohne daran zu glauben, dass ich das, was ich erlebt habe, in dem Jahr noch einmal wiedersehen werde.
Keinesfalls habe er damit gerechnet, dass sich in wenigen Wochen so viel ändern würde, betont Feige. Erst im Dezember sei er zum ersten Mal nach Westdeutschland gefahren. Nach seinem Gnadenjahr wollte er den anderen den Vortritt lassen.
Was mir dann danach noch ganz deutlich in Erinnerung ist und mir immer noch unter die Haut geht, das sind die ersten freien Wahlen im Jahr 1990. Das ist also noch so ein Erlebnis. Mein Vater, Jahrgang 12, hatte schon mal eine freie Wahl erlebt, aber meine Mutter, Jahrgang 20, noch nicht. Für die war es auch die erste. Und in diesen Wahlkomitees, ich habe an meinem Heimatort Halle gewählt, weil ich dort noch gemeldet war, traf ich in dem Wahlkomitee fast alles nur Mitglieder unserer katholischen Gemeinde an.
Feige ist heute 57. Fast 40 Jahre lebte er in der DDR.
Je mehr ich mich persönlich von der DDR entferne, in der ich also fast 40 Jahre gelebt habe, umso unglaublicher, makaber und lächerlicher erscheinen mir diese Verhältnisse, die da gewesen sind.
Wir sind das Volk. Der Ruf aus Leipzig. Er war der entscheidende Schritt hin zur Einheit Deutschlands. Unmittelbar am Geschehen der Dresdner Bischof Joachim Reinelt, damals seit gut einem Jahr im Amt.
Diese sogenannte friedliche Revolution war am Anfang alles andere als friedlich, denn am 4. Oktober 1989 begann es auf dem Dresdner Hauptbahnhof, als die Botschaftsflüchtlinge von Prag mit ihren Zügen nach dem Westen rollten, wollten in Dresden sehr, sehr viele junge Leute auf die Züge aufspringen. Und ich habe versucht, mit denen, die flüchten wollten, und der Volkspolizei zu verhandeln. Es kam zu Gesprächen, aber leider ohne Ergebnis. Das Ende dieser Veranstaltung war, dass der Hauptbahnhof ziemlich zertrümmert worden ist von den Ausreisewilligen und auch ein Polizeiauto brannte. Das war in der DDR fast unmöglich, dass so etwas geschieht. Im Anschluss flüchteten sehr viele von diesen Ausreisewilligen in die Kirchen. Ich hatte dann dafür Sorge zu tragen, dass es nicht zu einer Katastrophe in der Kathedrale kam. Das war der erste heiße Tag.
Bei der Demonstration am 7. Oktober wurden viele verhaftet. Reinelt verhandelte um deren Freilassung. Doch die staatlichen Stellen hätten noch an ihren Sieg geglaubt. Die Verhandlungen waren weitgehend blockiert. Tags darauf wurden mehrere tausend Demonstranten auf der Prager Straße in Dresden eingekesselt. Unter ihnen zwei katholische Kapläne, die mit der Volkspolizei aushandelten, dass die Demonstration schließlich friedlich zu Ende ging. Die Demonstranten gründeten die Gruppe der 20. 20 Vertreter, die am folgenden Tag mit dem damaligen Oberbürgermeister Dresdens sprechen sollten. Das Ziel: erste Signale eines Dialogs in der SED. Die Demonstranten forderten die Gesprächsergebnisse genau 24 Stunden später wieder der Öffentlichkeit auf der Prager Straße bekannt zu geben. Bürgermeister und Volkspolizei verlangten jedoch aus Angst vor neuen Demonstrationen Versammlungen in 4 Kirchen Dresdens. Am 9. Oktober kam folglich erstmals ein Regierungsvertreter als Bittsteller zum Bischof. Reinelt:
Das war natürlich eine ganz neue Erfahrung. Er bat mich darum, klar zu machen, dass die SED nun endlich sähe, wie viele Fehler sie gemacht hätte, dass es zu ganz neuen Entscheidungen in der Reisefreiheit käme und dass auf das Volk gehört würde, wie das leider in der Geschichte der DDR vorher nicht geschehen sei. Ich habe dem Mann dann gesagt: Wissen Sie, wenn ich das den Leuten sage, das glaubt mir niemand, weil die das ihnen nicht glauben. Sie haben immer in der Geschichte schöne Aussagen gemacht und sobald Ruhe eingetreten ist, alles wieder zurückgenommen. Ja, er hat mich geradezu gebettelt: Bitte helfen Sie mir, wir haben eine Angst. Wenn heute am 9. Oktober in Dresden irgendjemand Gewalt anwendet, müssen wir schießen. Und wir haben uns gerade vereinbart zwischen den Bezirken Karl-Marx-Stadt, Leipzig und Dresden, dass wir heute Abend in Leipzig nicht schießen wollen. Und die Berliner wissen auch Bescheid. War so eine ganz läppische Bemerkung. Ja, dann habe ich gesagt, also wenn es darum geht, dann mache ich diese Ansage. Aber ich verlange, dass im weiten Umkreis um alle Kirchen kein Volkspolizist zu sehen ist. An Militär habe ich damals noch gar nicht geglaubt. Das war mindestens in Dresden nicht der Fall, in Leipzig anders.
Reinl sprach sich mit dem evangelischen Landesbischof ab. Der sollte die Wir-wollen-nicht-schießen-Losung in Leipzig verbreiten. Reinelt blieb in der Dresdner Hofkirche und informierte über die Ergebnisse der ersten Verhandlungen zwischen Demonstranten und Regime. Eine politische Veranstaltung in der katholischen Kirche.
Ich muss sagen, das war ein Höhepunkt in meinem Bischofsleben. Ich habe also eine politische Versammlung ganz bewusst in der Kirche zugelassen, weil ich gesagt habe, hier müssen wir den Menschen helfen, hier dürfen wir uns nicht schonen, hier dürfen wir auch nicht Prinzipien eisern durchhalten. Hier muss alles für die getan werden, die also ja wirklich auch durch die Stadt gejagt worden sind.
Die Stadt sei vereint gewesen, über Konfessionen und Weltanschauungen hinweg, erinnert sich der Bischof. Zweimal musste die Veranstaltung hintereinander abgehalten werden, so groß war der Andrang. Unter den 8000 Menschen, die in der Hofkirche in der ersten Runde Platz fanden, war auch Pfarrer Zarza. Als er sich auf den Weg von Freital nach Dresden gemacht hatte, hatten Polizisten am Straßenrand noch sein Autokennzeichen aufgeschrieben.
So ging das, um Dresden möglichst klein zu halten, aussichtslos. Ne? In der Hofkirche schimpfte einer, war alles gerammelt voll. Da muss ich in die Kirche hier, um etwa Informationen zu bekommen.
Reinelt?
Also da war wirklich eine Stimmung, wo man merkt, jetzt beginnt es, jetzt geht was los.
Mindestens 20.000 Menschen waren bei den Informationsveranstaltungen in Dresden. 70.000 bei der Montagsdemonstration in Leipzig. Trotz Angst vor Waffeneinsatz. Reinl sagt heute,
ich habe dann von Leipzig, von dem guten Ausgang gehört und habe nicht gewusst, dass man das den Leipzigern nicht vorher mitgeteilt hatte. Die sind also noch zitternd auf die Straße gegangen.
Kurz darauf schrieb Bischof Reinelt einen Hirtenbrief.
Mit ganz klaren Forderungen, was jetzt die SED akzeptieren muss. Wir kommen nicht als Bittsteller, sondern das Volk hat Rechte und das muss beachtet werden.
Doch ein Tag der deutschen Einheit lag in weiter Ferne. An diese politische Möglichkeit habe keiner gedacht. Bischof Reinelt.
Was viele immer falsch verstehen, wir wussten damals noch nicht, dass es zur Wiedervereinigung kommt. Und haben immer wieder auch gefragt, wie werden sich in etwas ruhigeren Zeiten die Kommunisten vielleicht doch wieder rächen. Auch wenn jetzt viel. Und dann war auch die Frage so, hauen die jetzt alle ab? Wer ist der Letzte, der das Licht ausmacht?
Erst Ende November 1989 wendete sich das Blatt. Bischof Reinelt hat Tränen in den Augen.
Dann kam eigentlich ein großer Tag. Helmut Kohl kam nach Dresden und es wurde an den Trümmern der Frauenkirche eine Versammlung, eine Volksversammlung angesagt.
Liebe Landsleute!
Helmut Kohl hatte Angst, dass die Menschen Dresdens das alte Deutschlandlied anstimmen, weil die wahrscheinlich die dritte Strophe auch nicht gekannt hätten. Aber so Leute, die die erste Strophe noch früher gesungen haben, die gab es ja noch. Und dann hatte er mich gebeten, schickt euren Kapellknabenchor, stellt sie ganz nah an das Mikrofon und falls die das anstimmen, dann singt ihr, großer Gott, wir loben dich. Also hilflos waren da immer noch sehr viele. Aber dann kam ein, glaube ich, ganz wichtiger Schritt. In der DDR war ja verboten, die Nationalhymne der DDR noch zu singen, weil da drin vorkam Deutschland, einig Vaterland. Und jetzt passierte also nichts mit Deutschlandlied, sondern von den Hauswänden wurde ein riesiges Transparent enthüllt und da stand drauf: Deutschland einig Vaterland. Und sofort hat das ganze Volk dort skandiert: Deutschland einig Vaterland. Helmut Kohl hat nachher gesagt: Da habe ich mich entschlossen, jetzt probieren wir es.
Ich weiß, dass wir dieses Ziel erreichen können und dass die Stunde kommt, wenn wir gemeinsam dafür arbeiten, wenn wir das mit Vernunft.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, bezeichnet die Wiedervereinigung als großes, unverhofftes Geschenk. Man könne durchaus auch von einem Wunder sprechen. Aber eines dürfe niemand vergessen.
Gorbatschow selbst schrieb in seinen Memoiren: Ohne Johannes Paul II. Hätte es diese Entwicklung nicht gegeben.
Die Kirchen waren in der ehemaligen DDR ein Hort für die Gebetsgruppen. Zollitsch betont hier die Rolle der evangelischen Kirche. Und die Kirchen boten Schutz. Nach der Wende engagierten sich vor allem die stets SED-fernen Katholiken in der Gesellschaft.
Es war sicher in dem Sinn keine christliche Revolution. Die Kirchen wurden dann zu den Hoffnungsträgern und sie haben diese Aufgabe auch damals in einer guten Weise erfüllt. Und dafür sollten wir als vereinigtes Deutschland auch wirklich gemeinsam dankbar sein.
Der Bischof von Görlitz erlebt heute unmittelbar die Folgen nicht nur der Wiedervereinigung Deutschlands, sondern auch der Europas. Zarzer.
Der Fall der Mauer, der Wegfall dieser Unfreiheit, dieser Grenzen, das war eine Befreiung von. Und die haben wir mit großer Freude zur Kenntnis genommen. Aber wenn ich daran denke, dass zwischen Görlitz und Skorzelec die Grenze gefallen ist, dass man nach Tschechien, dass man nach Polen fährt, das ist eine Befreiung zu. Aber nun haben wir auch eine Verantwortung, hier das ganze Große zu gestalten. Und es gibt für mich dazu keine Alternative.
Das war unsere Sondersendung zum Tag der Deutschen Einheit. Bischöfe erinnerten sich an den Herbst 1989. Die Redaktion hatte Birgit Pottler. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.
Es ist ein schwieriger Weg, aber es ist ein guter Weg. Es geht um unsere gemeinsame Zukunft.